Hallo Martin. Heute
Hallo
ist der
Julia.
14. April. Es ist ein Freitag. Wir sind ja ein bisschen aus dem Ruder gekommen durch Ostern und die Osterferien und alles. Deswegen nehmen wir heute an einem Freitag auf. Und wann wir veröffentlichen, ich würde mal sagen, spätestens am Montag, oder?
Ich denke es auch. Das sollte jetzt relativ schnell gehen.
Wie geht's dir?
Ja, du, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. War jetzt die letzten Tage war wenig los, so was Arbeiten angeht, was eigentlich ganz gut war. Hab viel körperlich gearbeitet, ein bisschen am Umbauen, alles renovieren, handwerklich mal ein bisschen was
Wow.
gemacht. Ich glaube, ich werde ein richtig guter Handwerker. Also
Ja,
schauen
da
wir
sollte
mal.
man ein zweites Standbein haben. Ich
Sollte
überlege
man
noch, ob es
und
bei mir ist.
ja, aber es macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Das ist auch echt cool, so körperlich zu arbeiten. Ich merke dann immer so, ich bin total froh, dass ich so einen Job nicht machen muss, bis ich irgendwie Mitte 60 oder Ende 60 bin. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Und es wäre schwierig, glaube ich, wenn man so körperlich arbeiten muss und wenn man dann über Renteneintrittsalter irgendwie hört, dass die jetzt so, dass wir an den 70 knabbern oder teilweise über die 70 rübergehen müssen, dann ist das bei so körperlichen Jobs schon extrem. Bei uns um die Ecke wird gerade ein Dach neu gemacht und da sind Zimmerleute oben auf dem Dach, also die Dachdecker. Und das ist schon krass, wenn ich mir da überlege, da oben würden 70-Jährige rumtouren. Das kann ich mir nicht vorstellen,
Ja.
so richtig.
Sind wir eigentlich schon mitten in einer der großen, in einem der großen politischen Themenfelder, die gerade ja auch sehr stark oder in diesem Jahr vor allen Dingen auch sehr stark diskutiert werden, europäisches Jahr der Kompetenzen, ne? Also dieses ganze Thema Weiterbildung. Ich habe damit gerade auch in vielen Veranstaltungen zu tun, weil jetzt ja auch gerade einen neuen Gesetzesentwurf zum Thema Recht auf oder auf Weiterbildung, Bildungszeiten und so weiter und so fort gibt. Da habe ich gerade nächste Woche eine Veranstaltung dazu, wo dieser Entwurf diskutiert wird aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist natürlich genau die Frage, ne? Auch angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts von ja, verlängerten oder Arbeiten bis 67 plus, wie wir uns da sozusagen auch unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, uns geschaffen werden, offen halten. Also ich meine, wir als Selbstständige, das ist natürlich immer noch so eine Sache, wir denken da permanent wahrscheinlich drüber nach, automatisch, weil es sozusagen existenzsichernd auch für uns ist, aber im Prinzip ist es auch für alle anderen existenzsichernd, ne?
Ja, total. Ich meine, über Rente. Ich meine, Rente ist sicher, ne? Norbert Blüm.
Haha.
Haha, genau, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ich habe da heute Mittag mit einem Freund drüber gesprochen, haben uns zum Mittagessen getroffen und er hat dann gemeint, na sag mal, wie sorgst du denn fürs Alter eigentlich vor und was machst du da und sowas? Und er ist fest angestellt und hat gesagt, ja, er hat jetzt das Gefühl, er muss jetzt auch noch privat vorsorgen. Da habe ich gesagt, ja, mach das auf jeden Fall.
Oh
Das,
ja.
was wir da am Ende oder was ich bin ja schon länger auch jetzt freiberuflich. Das heißt, was du da am Ende rausbekommst, das wird sehr, sehr wenig sein. Und wenn wir über Inflation und alles Mögliche reden, ne, das wird die Summe, die man da vielleicht am Ende bekommt, ja, die klingt jetzt gar nicht so niedrig vielleicht oder gar nicht so klein. Wenn wir aber an die Inflation denken, dann ist die Kaufkraft, die dahinter steckt, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gering. Das heißt, da auf jeden Fall irgendwie privat vorsorgen und das sollte man tun, weil Rente ist ganz und gar nicht mehr sicher.
Ja, und auch da, ich meine, auf das Thema, das ist mir ein wichtiges Thema, auf das wir später bei den Themen, die ich so mitgebracht habe, auch nochmal kommen. Auch da finde ich, ist so die Frage, wie läuft eigentlich die Kommunikation dazu, ne? Also diese auch Lust auf Lernen zu machen, auch eine Motivation zum Lernen zu machen. Natürlich hat nicht jeder und jede den gleichen Zugang zum Thema Lernen, zum Thema Weiterbildung, zum Thema sich weiterentwickeln. Ich finde, das darf man auch nicht per se immer von allen erwarten, die das nicht automatisch mit in die Wiege gelegt bekommen. Aber irgendwie zu zeigen, dass es sinnvoll ist, dass es Lust macht, dass es irgendwie motiviert, sozusagen auch kontinuierlich zu schauen, irgendwie, wie kann ich mich weiterbilden? Also ich glaube, es ist nur ein Gesetz sozusagen zu verabschieden, wo es ein bestimmtes Recht auf irgendwas gibt. Das ist total, also das ist sicherlich auch wichtig, aber die viel spannendere Frage ist ja sozusagen, wie ich Menschen motiviere, dass sie das auch gerne tun, ne? Und also wieder so die Frage so von was wird geregelt und wo werden Anreize und eine Motivation ausgebildet. Ne? Was mir an der Stelle aber wichtig ist zu sagen, wir skripten ja unsere Podcasts überhaupt nicht. Eigentlich wissen wir immer nicht so richtig, was der andere oder die andere für Themen mitgebracht hat. Und jetzt schwingen wir uns in ein Thema, mit dem ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Und ja,
ich
was sich
nicht,
einfach
übrigens
automatisch ergibt. So, wollte ich einfach nur noch mal sagen, hier wird nichts gescriptet. Martin,
nee, überhaupt nicht.
Deine erste Schlagzeile. Lass uns mal mit den Schlagzeilen starten.
Genau, also ich habe insgesamt 3 Schlagzeilen mitgebracht.
Ui, wow, ich habe nur eine.
Und die hat es auch jetzt nicht von der Reihenfolge, ist jetzt, die Reihenfolge ist nicht entscheidend dabei. Ich habe das heute Morgen gelesen, ich habe heute Morgen Spiegel Online aufgemacht und das hat mir
tolle
irgendwie...
Idee.
Ja, war nicht die beste Idee, muss ich sagen. Und ich war geschockt. Hast du vielleicht mitbekommen, Explosion in einem Milchbetrieb in Texas, 18.000 Rinder tot.
Nee,
also
die Schlagzeile habe ich nicht gesehen.
Mutmaßlich ist da irgendwie Methan entzündet.
Okay.
Und 18.000 Rinder tot in einem Betrieb in Texas. Das ist die größte, so viele Rinder sind noch nie gestorben bei sowas. Sowas passiert anscheinend öfter, habe ich auch noch nie mitbekommen. Anscheinend nicht in dieser Größenordnung, aber 18.000 Rinder in einem Milchbetrieb. Wahnsinn, wenn ich
mir das vorstelle. Da stellen sich mir ganz viele Fragen gerade.
Genau, da stellen sich ganz, also da gehen erstmal Bilder im Kopf los und da stellen sich ganz, ganz viele Fragen. Also Wahnsinn, das ist, hat mich geschockt, als ich das gesehen habe. Und da stand dabei, in Texas war das der größte irgendwie Explosion, die es gab und so viele Rinder sind noch nie gestorben. In Texas. Ja, das bedeutet ja, man hat nicht USA-weit gesagt, ja, sondern in Texas. Das heißt, also meine Schlussfolgerung ist da draus, irgendwo war es schon mal mehr. Ja. Irgendwo sind schon mal mehr Rinder gestorben bei irgendwie sowas. Und das fand ich schon ziemlich krass. Also wenn man sich das vorstellt, wie viele Rinder das sind, auf was für einer Größe, von was für einer Farm wir da reden, und also in einem Milchbetrieb, fand ich ziemlich krass. Hat mich schockiert. Ja,
also diese Zahl, ne? Also man, und ich frage mich natürlich gleich, wie haben die gewohnt, ne? Also ich meine, wie sind die Lebensbedingungen sozusagen auch? Ich meine, ist das einfach Texas, riesengroßes Weideland und die haben da muffeln da irgendwie friedlich vor sich hin? Oder sind die da irgendwo 18.000 irgendwie eingekerchert? Mir stellen sich auch gleich Fragen von, wie viel Futter brauchen die am Tag? Wie viel, ne, wir sprechen hier von Rindern, wie viel Methan pupsen die am Tag? Wie viel Mist produzieren die? Was musst du überhaupt für, ich sag jetzt mal, Räumlichkeiten für die vorhalten? Also das sind Dimensionen, das ist echt irre, ja.
Also unglaubliche Dimensionen und wenn man sich vorstellt, also die müssen ja täglich gemolken werden und allein auch in Deutschland rennen die nicht frei auf der Koppel rum oder auf der Weide rum, sondern sind eigentlich eingepfercht und festgemacht, dass die halt permanent auch oder morgens und abends gemolken werden können. Und natürlich das Methan hat sich ja irgendwo gesammelt, das heißt, die müssen irgendwo drin gewesen sein und dann hat sich das irgendwie entzündet. Also das müssen riesige Farmen, riesige Räumlichkeiten sein und wie du auch sagst, also da gehen bei mir ganz viele Warnleuchten irgendwie an, das sind so viele Missstände, die da zusammenkommen müssen, was Tierwohl und sowas angeht. Wobei, da weiß ich nicht, wie weit die USA da sind. So vom Gefühl her würde ich sagen, nicht so weit. Ja. Aber ich weiß es nicht.
Entschuldigung. Vor allen Dingen, wenn da Methan explodiert ist, dann haben die sich ja quasi selbst umgebracht.
Genau, ja. Also die sind dann im eigenen... Ja, Gasexplosion, also ist krass. Also das war die erste Schlagzeile. Dann habe ich was Spannendes gefunden bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zwar ein Isolationsexperiment. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Und zwar ist es eine Spanierin, die heißt Beatriz Flamini und die hat 500 Tage in absoluter Einsamkeit in einer Höhle unter der Erde verbracht.
Unter der Erde, also ich kenne halt diese Höhlen in Bergen, so von den Eremiten, aber...
Genau, aber unter der Erde, 70 Meter unter der Erde, bei Granada, irgendwie im Südspanien war das und 500 Tage in vollkommener Isolation und das war, einerseits war das Weltrekord, super, irgendwie 271 Tage oder irgendwie sowas war der vorige Weltrekord, aber es war eine Forschungsexpedition, einfach wie reagiert man in absoluter Isolation. Und es gab Kommunikationsmöglichkeiten, aber in einer Richtung. Also sie konnte Sachen nach außen schicken, Also sie konnte irgendwelche Sachen aufschreiben, sie hatte einen Computer, sie hatte Möglichkeiten, Sachen rauszuschicken und ihr wurde Essen und Trinken und sowas wurde ihr gegeben.
Aber das, ja, okay.
Und sie musste sich immer wieder, ich glaube einmal am Tag, musste sie durch so eine, in so eine Kamera, ein Kamerabild reinlaufen, dass die sehen konnten, okay, ihr geht's gut. Aber es gab keinerlei Gespräche, es gab keinerlei Kommunikation und sie hat irgendwie 60 Bücher gelesen, hat Gedichte geschrieben und alle möglichen Sachen. Los ging das im November, Dezember 2021. Das heißt, die hatte keine Ahnung vom Ukraine-Krieg. Die wusste nicht, dass Corona vorbei ist. Und fand ich auch irgendwie total spannend. Also hat mich total reingezogen. Und da gibt es auch noch ein Video dazu. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe das erst vorhin entdeckt, die Schlagzeile. Werde ich mich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinlesen und das Video noch mal anschauen. Es soll auch eine Doku geben dazu. Also spannend.
Also ich kenne nur die Geschichte und das Buch von, ich habe jetzt gerade nebenbei, deswegen, ich habe dir zugehört, ich habe nebenbei auf dem Rechner geguckt, ob ich den Namen finde, diese buddhistische Nonne, die eigentlich aus England kommt, Tenzing, muss ich nachreichen, da gibt es auf jeden Fall ein Buch, die hat mehrere Jahre auch tatsächlich als Eremitin alleine in so einer Höhle in den Bergen irgendwo, ich weiß nicht, ob es in Nepal oder wo es war, gelebt. Also mehrere Jahre und ist wirklich immer nur, also die hat sich selbst versorgt, hat alles selbst gemacht sozusagen, wäre da auch mal fast erfroren, und weil sie auch krank war und so. Also diese Geschichte ist einfach auch sehr, sehr einprägsam. Die hat sich aber selbst versorgt und hat dann in irgendeinem Ort dann sich schon ihre Sachen selbst auch geholt. Und aber das ist schon, ich glaube, das kann man schwer nachvollziehen, wenn man das nicht mal selbst erlebt hat. Also ich kenne Zeiten im Schweigen, also so über 2 Wochen so nicht zu sprechen, aber wirklich so abgeschnitten sein sozusagen von jeglicher Menschlichkeit, das ist, ja.
Das ist schon auf jeden Fall heftig. Also ich weiß nur, ich war mal, ich war nach meinem Zivildienst, war ich in Neuseeland und bin da auch alleine gereist und habe da so eine Wanderung gemacht, die ich etwas, sagen wir mal, ich habe sie unterschätzt. Also ich habe gedacht, ich kriege das deutlich schneller hin, als ich tatsächlich gebraucht habe und als alle mir gesagt hätten, dass ich brauchen würde. Mhm. Ich dachte halt, hey komm, ich bin jung und fit. Das ist doch locker in der halben Zeit machbar. Ja, das ist doch für fußlahme Rentner ist es ja ausgeschrieben. Ich habe nachher herausgefunden, dass das eher so eine Art Rekord war, die da aufgezeigt wurde. Also ich habe gedacht, ich schaffe das in 3 Tagen. Ich habe 8 gebraucht und hatte Essen für 3 Tage dabei, was nicht ganz so clever war. Aber ich habe in der kompletten Zeit keine Menschenseele getroffen. Mhm. Und das war krass. Das war
8 Tage lang.
Es war auch die Zeit ohne Handy und irgendwas. Ja, das war 2005, im Januar 2005. Und das war schon was anderes. Also dann, wenn man nur mit sich alleine ist und den ganzen Tag wirklich am Wandern ist und körperlich beansprucht wird und dann irgendwann auch abends sein Essen rationiert und auch nach Essen sucht, dann das macht was mit dir. Und das waren 8 Tage, ne? Und keine 500. Mhm. Und ich war draußen 5000. Unterwegs.
Hast du nicht gesagt 5000 Tage? Nee,
sie hat 500 Tage.
Ach so, 500.
500 okay. Tage, ja.
Ja, okay.
Hat sie gemacht. Mhm. Und deswegen, das ist schon, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, als ich dann wieder Menschen gesehen habe. Mhm. Also das ist schon was Krasses.
Ja.
Und ich habe noch eine dritte mitgebracht. Das ist eine von sehr, sehr vielen, die wirklich in vielen Medien gerade gespielt wird. Ich habe sie auch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ist auch so ein bisschen mein Aufreger der letzten Tage. Und zwar März zu dem Aus von Atomkraft. Morgen ist ein schwarzer Tag für Deutschland. Deutschland schaltet seine letzten 3 Atomkraftwerke ab. Ist für mich gerade ein absolutes Aufregerthema, muss ich sagen, was da passiert. Und ja, aber erstmal ganz kurz vielleicht
zu. Nee, es ist natürlich ein spannendes Thema. Ich habe heute Morgen im Morgenmagazin war so ein Bericht auch aus dem Atomkraftwerk. Und was mich schon berührt, ist die Leute, die haben da echt einen emotionalen Bezug auch zu ihrem Arbeitsplatz, ne? Also die da arbeiten, denen geht das richtig nah, ne? Also ich meine, klar, es ist wie bei den Zechen und was weiß ich was. Also das muss ich sagen, das berührt mich schon. Also wenn die wirklich mit einer Faszination da auch durch dieses Werk gehen und sagen, hier ist alles so, das ist alles so toll und das klappt alles so gut und die haben so wirklich einen emotionalen Bezug zu ihrer Arbeit. Das berührt mich auf eine Weise schon. Auf eine andere Weise ist natürlich so, ja, das stimmt, aber wir haben ja immer noch keine Lösung, was wir mit dem Atom machen, ne? Also was wir mit diesem strahlenden Restmüll da irgendwie tun. Also ich meine, da gibt es einfach immer noch keine Lösung dafür. Und das Betreiben dieses Kraftwerks ist unendlich teuer. Also das haben wir heute Morgen hier auch diskutiert. Da redet halt auch niemand drüber, ne? So. Und das sind halt so Sachen. Ja, also man kann sicherlich darüber streiten, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Auf die Diskussion finde ich, also da kann man sich drüber streiten. Aber grundsätzlich, wenn es für die Frage, was machen wir mit dem Müll, keine Lösung gibt, dann finde ich, ist das ja auch keine nachhaltige Lösung, ne? So.
Ja, ich muss sagen, ich habe da wirklich Probleme mit der Diskussion, die da gerade stattfindet. Und das regt mich so auf, wenn ich das höre, ja. Also einerseits regt es mich auf, weil da gerade Wahlkampf gemacht wird, ja.
Ja,
Also
gut, da wird immer gemacht.
gerade von dem Herrn Söder wird gerade sehr, sehr krass Wahlkampf gemacht. Und das regt mich so auf, ja? Weil jetzt irgendwie gestern ist er dann auch natürlich dann angereist und hat dann nochmal vor Ort gesagt, was für einen großen Fehler er das findet, dass jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, was ja auch nicht erst vorgestern entschieden wurde, ne? Muss man auch ganz klar sagen, sondern das ist schon etwas länger her. Das war
Natürlich.
2014, war es, glaube ich, ne?
Ja,
Dass
und
man
alle haben
gesagt
sich
hat,
darauf geeinigt.
alle haben sich darauf
Ja.
geeinigt nach Fukushima, okay, das ist jetzt wirklich nicht die Technologie, mit der wir weiter in die Zukunft gehen wollen. So, das ist der erste Punkt. Also es ist nicht unbedingt so vor, es ist nicht gerade erst gestern entschieden
Nee.
worden und übrigens auch damals von Frau Merkel. Das heißt, das war eine Entscheidung auch, die sehr von der Union initiiert wurde, ne? Also da war er auch mit dabei. So, okay, man kann über den Zeitpunkt kann man sprechen, ja? Wegen mir kann man darüber sprechen. Auf der anderen Seite haben wir eine Klimakatastrophe. Das Klima wird immer extremer werden. In Frankreich laufen Atomkraftwerke schon auf Sparflamme, weil die nicht mehr gekühlt werden können, weil zu wenig Wasser da ist. Redet bei uns keiner drüber. Ja? Das Wetter wird immer extremer. Das heißt, es werden Stürme, es werden, weiß Gott nicht, was alles passiert. Ein Atomkraftwerk ist eine potenzielle Gefahrenquelle erstmal. Über Terrorismus und Krieg und sowas haben wir auch gar nicht mehr gesprochen, weil wir das ja alles gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass so ein Atomkraftwerk ein perfektes Ziel ist. Alles. Da haben wir vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen, als er
Ja.
dann gesagt hat, macht Sinn, die Dinge
Nach
abzuschalten.
9/11 haben wir
Nach
darüber
9-11
gesprochen, ja.
macht jetzt gerade gar keiner mehr Gedanken zu. Auch übrigens, als in der Ukraine das Atomkraftwerk beschossen wurde, da
Na.
denkt keiner drüber nach, ach, wir haben ja in Deutschland auch
Wir haben auch ein
Atomkraftwerke.
paar, ja.
Wir haben auch ein paar, könnte man ja theoretisch hier auch machen. Ja? Also ganz, ganz viele Sachen, die mich da total aufregen. Außerdem ist es nicht so, dass man sagen könnte, jetzt, so wie es jetzt gerade irgendwie auch von CSU-Seite öfter gesagt wird, naja, lassen wir die Dinger doch einfach weiterlaufen, noch ein paar Jahre. Nee, so einfach ist es nicht. Man kann den Schalter nicht einfach jetzt nicht ausmachen, sondern da wurden ja schon Maßnahmen eingeleitet in den letzten Jahren. Da wurde schon gestartet mit dem Rückbau, da wurden schon Sachen initiiert. Es wird gerade so erzählt, also das Narrativ ist gerade so ein bisschen, naja, dann lassen wir sie halt an, ne? Dann lassen wir sie halt noch ein bisschen laufen, dann geht das schon. Nee, so einfach geht das nicht. Man kann die nicht einfach noch laufen lassen. Und deswegen wird da gerade wieder so Wahlkampf mitgemacht. Und das nervt mich total, dass man dann sagt, naja, also Umfragen sagen, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist dafür, die Atomkraft weiterlaufen zu lassen. Ja, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung weiß jetzt vielleicht seit ein paar Tagen, dass es eigentlich nur 6,5% des Energiemixes ausmacht, was eigentlich total wenig ist, den man irgendwie auch anders aufgreifen könnte. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, das springt jetzt vom Thema ein bisschen und ich weiß, ich rede gerade ganz schön lang, aber ich frage mich die ganze Zeit bei diesen Umfragen, ja, die da immer gemacht werden. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Ja, wir haben keine Direktdemokratie. So, wir haben eine repräsentative. Es gibt immer diese wunderbaren Umfragen, auf die sich dann viele in dem Politikzirkus beziehen, die dann sagen, naja, also die Deutschen, die wollen ja alle das und das und das und das. Ja, aber dafür sind die doch gewählt worden. Ne? Also ich möchte ja, dass da Expertinnen und Experten sitzen, die Entscheidungen treffen, die wir da gerade gewählt haben. Ja, ich weiß, es sind nicht mal, die sind nicht mehr immer mit der größten Expertise ausgestattet, aber die deutsche Bevölkerung ist es auch nicht. Ja, und viele haben in Deutschland einfach keine Ahnung von Atomkraft. Die haben übrigens auch keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, in die Ukraine Panzer zu liefern oder nicht. Die haben auch überhaupt keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, für den Fachkräftemangel oder gegen den Fachkräftemangel die Einwanderung zu forcieren oder nicht. Ja, man hat da vielleicht ein Gefühl zu, aber man hat da auf jeden Fall keine Expertise. Und ich finde es immer so schwierig, dann zu sagen, naja, also die Bevölkerung möchte das so, deswegen machen wir das jetzt einfach so. Da gibt man sehr viel Verantwortung ab, die wir eigentlich in unserem demokratischen Verständnis übermittelt haben.
Also nee, aber ich finde das einen total interessanten Punkt, den du ja sozusagen, der bei deinem Aufreger der Woche sozusagen auch inhärent ist. Also stimmt eigentlich sozusagen in der Außenkommunikation unser Verhältnis von, also es ist jetzt eine These und dass ich sage das jetzt wirklich auch, ohne dass ich es jetzt wirklich beantworten könnte und möchte damit jetzt auch nichts irgendwie, dass das komisch klingt, aber stimmt unser Verhältnis von Information und sozusagen politischer Diskussion über Themen. Also ich meine, wir können ja wirklich jeden Abend diverseste Talkshows sehen, wo es ja doch meist um den Austausch, meist, nicht immer, aber meist über den Austausch von politischen Perspektiven auf ein Thema geht, ne? So. Aber gibt es eigentlich im gleichen Maße auch seriöse Informationen? Also natürlich gibt es auch Informationssendungen und Aufdecken von und Reportagen, aber sind die wirklich so, dass eine kritische Masse von Leuten sich die auch tatsächlich anguckt und sind da genau diese Informationen, die wir eigentlich brauchen, um das uns da selber auch eine Meinung bilden zu können? Weil natürlich, man kann eine unterschiedliche Meinung dazu haben.
Auf jeden Fall.
So, ne? Also, aber haben wir die nötigen Informationen, um eine Meinung dazu haben zu können? So, ohne dass ich gleich Expertin zu dem Thema sein muss, ne? Und das, finde ich, ist so die Frage. Ich ja auch, ne? Ich gucke ja auch irgendwie bestimmte Talkshows und wir sind selber sozusagen ja auch Teil von den politischen Diskussionen. Wir moderieren zum Teil ja genau diese politischen Diskussionen, aber stimmt da eigentlich im Gegengewicht sozusagen auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, also auch der Anteil an Informationen, der dem gegenübersteht und auf der Basis ich dann sagen kann, okay, ich persönlich denke, das Risiko ist es wert, dass wir die und die Entscheidung treffen. Also dann so, ne, aber weiß ich überhaupt um das Risiko, dass ich da jeweils mit in Kauf nehme oder eben nicht oder so, und das ist für mich so ein bisschen die Frage, die ja dahinter steht, hinter dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Genau, und weißt du, und dann kommen noch solche Sachen dazu, die ich, wo einfach Atomkraft, also wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel Atomkraft kommen, wo diese Technologie total verharmlost wird, wo einfach gesagt wird, naja, also da wird grüner, in Anführungszeichen, grüner Strom, der über Atomkraft gewonnen wird, der wird abgeschaltet, aber auf der anderen Seite mehr Kohle verstromt. Ja, so dieses, das kann doch eine Ampelregierung mit einem grünen Wirtschaftsminister oder mit den Grünen, die dabei sind, sowas können die doch nicht wirklich wollen, aber sowas wird gemacht. Ja, das ist, also meiner Ansicht nach ist Atomstrom kein grüner Strom. Ja, weil du gerade gesagt hast, das Endlagerproblem gibt es. Wir wissen nicht, wohin damit, und es ist jetzt auch nicht gerade das Nachhaltigste. Ne? Natürlich über CO2 kann man auf jeden Fall sprechen. Ne? Das ist, weil CO2-Ausstoß ist anders, als wenn wir über Kohleverstromung reden. Aber von Nachhaltigkeit ist da meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu sehen.
Ja, gut, das ist die berühmte Taxonomiefrage, ne, die in Europa ja sozusagen zugunsten auch von Atomkraft auch entschieden wurde, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ne? Also, weil auch da, wir sind ja nicht allein, ne? So, also ich verstehe das. Also ich glaube, die Frage, ob Atom langfristig ja oder nein, also da bin ich ganz klar deiner Meinung. Die Frage des Zeitpunkts hat sich natürlich einfach, die Diskussion um den Zeitpunkt hat sich natürlich einfach durch den Ukraine oder durch den Angriff von Russland auf die Ukraine natürlich nochmal einfach verändert. So. Aber was eben auch zu wenig diskutiert wird, was für Strom verbraucht eigentlich jetzt so ein Ding, ne? Und was für Strom sparen wir vielleicht auch ein, wenn das Ding nicht mehr am Strom ist? Also, und das sind so Fragen, die klingen jetzt irgendwie total naiv und simpel vielleicht, aber vielleicht sind genau das die Fragen, auf die wir eine Antwort haben, um uns da eine Meinung bilden zu können. Ne? So.
Total. Und du hast es vorhin gesagt, in den Talkshows, was wird darüber gestritten und alle möglichen, da gibt es auch so Blockbildung und so. Und was ich total schade finde, was ich mir so viel mehr wünschen würde, ist, wenn wir nicht drüber streiten würden, jetzt sollen wir es länger laufen lassen oder nicht, sondern ich würde gerne mal über Lösungen sprechen. Mhm. Ich würde gerne, dass die Politikerinnen und Politiker oder die Experten und alles, was da so immer geladen ist in den Talkshows, dass die mal ernsthaft über Lösungen diskutieren. Mhm. Weil da kommt man ganz schnell, also gerade jetzt, wenn wir diese populistischen Aussagen, wie sowas mit reinnehmen, an Grenzen. Mhm. Da kommt nämlich nichts. Ja?
Nee.
Und das finde ich immer schwierig.
Aber gleichzeitig, also jetzt sind wir tatsächlich bei einem Thema, über das wir irgendwie, also mit dem ich jetzt so gar nicht gerechnet hatte, aber es ist ganz interessant, weil ich tatsächlich heute auch zwei Vorgespräche für eine Veranstaltung im Mai habe. Diese Diskussion, die du jetzt gerade aufgebracht hast, die kann man natürlich auch nicht losgelöst von anderen Diskussionen führen, nämlich die Frage, wie schnell sind wir in Deutschland eigentlich in der Lage, Windräder zu bauen? Und ich habe jetzt heute die Information in einem Vorgespräch bekommen, es dauert ungefähr 2, 2,5 Jahre, ein Windrad zu bauen. Die Genehmigung dafür dauert 5 Jahre. So, also, und die Frage ist sozusagen, wie schnell sind wir, also jetzt mal, ne, vor der Klammer, wir haben sehr viel verschlafen in Deutschland, haben uns sehr spät erst auf einen bestimmten Weg gemacht. Also das lasse ich jetzt mal sozusagen vor der Klammer. Aber die Frage ist eben auch, wie sind die Rahmenbedingungen, dass wir schneller sozusagen zu Lösungen kommen, die dann andere Dinge obsolet machen. Ne? Und das ist ja dann die entscheidende Frage. Oder also ne, auch dieses Phänomen, das hatte ich auch in den Vorgesprächen, not in my backyard. Ne? Also ne, also ich bin für nachhaltig und alles grün und was weiß ich was, aber ich möchte nicht aus meinem Fenster gucken und ein Windrad sehen. Also und da ist dann halt auch wieder, das meine ich auch mit Kommunikation und Motivation, kommt hier auch wieder das Thema. Wenn wir in Gesellschaft, also einen weitestgehenden gesellschaftlichen Konsens darüber haben, dass wir uns nachhaltig auf die Zukunft ausrichten müssen, dass wir nachhaltig in die Zukunft gehen müssen, damit wir überhaupt hier irgendwie noch eine Chance haben, da muss jeder und jede für sich überlegen, was bin ich auch bereit sozusagen dafür zu tun und kann ich dann vielleicht auch damit leben, ein Windrad vor meinem Fenster zu haben, ne?
Auf jeden Fall, also aber genau das wünsche ich mir, dass man darüber redet, ja, und dass man diese Lösung irgendwie betrachtet. Ne? Also gerade wie du sagst, es dauert einfach 2,5 Jahre, bis so ein Windrad irgendwie dann da steht und fünf Jahre, bis die Genehmigung da ist insgesamt. Ja. Ne? Aber genau daran muss man auch dann ansetzen. Dann muss man auch sagen, okay, also wir können das Ding nicht länger laufen lassen. Das geht übrigens gar nicht, dass man es einfach jetzt länger laufen lässt. Dann müssen wir doch gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir diese 6,5%, die jetzt gerade von, also aus der Atomenergie kommen und diesen großen Teil, der gerade über Kohleverstromung kommt, dass wir den reduziert kriegen. Ja? Und da müssen wir Lösungen finden. Und da ist eine Lösung zum Beispiel, an diese systemischen Geschichten ranzugehen. Wie lange dauern solche Genehmigungsverfahren? Was können wir da alles machen? Und da muss doch dann diskutiert werden. Genau. Und da muss doch dann diese Lösung aktiv gewollt werden. Und da finde ich es total kontraproduktiv, einfach zu sagen so, na, wir wollen die Dinger jetzt nicht abschalten, obwohl die wissen doch, dass es nicht geht. Die wissen das doch ganz genau, aber es ist rein populistisch. Es ist nur wirklich jetzt hier, die Mehrheit der Bevölkerung möchte das. Deswegen sage ich das jetzt, obwohl ich genau weiß, dass es absoluter Mist ist, den ich mir da gerade ausgedacht habe. Und naja.
Martin, wir gehen jetzt ins Feuilleton. Wir gehen jetzt ins Feuilleton.
Sehr schön. So. hoffentlich hast du eine schöne, die mich so ein bisschen...
Das weiß ich noch nicht. Also ich habe ein paar tatsächlich Themen fürs Feuilleton. Wir sind ja jetzt auch schon, haben jetzt schon eine ganze Weile diskutiert. Wir schaffen, glaube ich, gar nicht alle Themen, die hier wir beide noch auf unserer Liste haben. Meine Schlagzeile ist ganz jung. Die habe ich, glaube ich, erst 10 Minuten, bevor wir uns getroffen haben hier heute, habe ich die entdeckt. Es geht um das neue Album von Metallica. Da gibt es einen sehr schönen Artikel bei Spiegel Online, der überschrieben ist mit das sehr, sehr lange Elend. Und der Artikel ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch wirklich ganz wunderbar geschrieben. Ich will vielleicht mal ganz kleines bisschen, also den ersten Absatz nur daraus zitieren. Man braucht nur etwas über eine Stunde Leidensfähigkeit und Geduld, um sich zum Schlüsselvers des neuen Albums der US-amerikanischen Rockband Metallica durchzuarbeiten. Misery, she needs me, oh, but I need her more. Kräht Sänger und Gitarrist James Hetfield in das gefühlt endlose Auf- und Abwabern des 11 Minuten langen Schlussstücks Innamorata hinein, mehrfach. Misery, Elend also, ist die fragwürdigerweise weiblich konnotierte Geliebte, um die es hier und immer wieder in der über 40-jährigen Laufbahn dieser Band geht, eine Femme Fatale, die zum Unglück verführt, die aber so faszinierend und inzwischen fast symbiotisch lebenserhaltend wirkt, dass man, genauer gesagt Hetfield, von ihr nicht lassen kann. Also es ist sehr schön geschriebener Artikel und ich glaube, keine gute Plattenkritik. Metallica hat ja wirklich sehr große, wie soll man sagen, also ich habe es jetzt selber noch nicht gehört, ich werde es jetzt mir dann auch mal anhören, sehr große Wellen sozusagen ihres in ihrem Werk. Also es gibt wirklich ganz großartige Alben und dann gibt es aber auch echte schlimme Alben. So, und die kommt jetzt hier offensichtlich nicht so wirklich gut bei weg. Und ich bin sehr gespannt darauf, die zu hören. Also das war sozusagen meine Überleitung ins Feuilleton und meine Schlagzeile der Woche. Und ich werde es bestimmt am Wochenende, werde ich mir die mal anhören.
Ich hab heute ganz viele Metallica-Plakate gesehen.
Ach ja, ja, die kommen auch, ne? Ja,
die kommen, oder? die sind auch unterwegs irgendwie. Hast du eine Metallica-Geschichte irgendwie, was dich persönlich damit verbindet?
Naja, oder? Ich bin sozusagen Kind des Grunge. Also Grunge war irgendwie eine Musikrichtung, die ja aus dem Metal kommt, mit der ich emotional sehr viel verbinde, weil es sozusagen zeitgleich auch zu so einer großen Freiheitsphase
In den 90ern war Grunge, ne? So
ja, genau.
Zweite Hälfte 90er sowas.
Genau, und das ist so die Zeit, wo ich dann so zwischen 18 und 25 irgendwie einfach auch viel Freiheitsdrang hatte, viel Freiheit erlebt habe und das einfach für mich sehr, sehr stark damit verbunden ist. Insofern spielte Metallica da auch immer eine große Rolle und ich mochte schon immer so ein bisschen diese härteren Anklänge, so auch damals gerade, und fand Metallica zum Teil auch gut, aber sie haben halt auch danach sehr viel Mist gemacht, ne? So.
Ja, schon. Also ich hab früher Gitarre gespielt, lange erst so klassische Gitarre. Solche spanischen Tänze.
Habe ich auch.
Alle möglichen sowas gemacht. Und irgendwann hieß es dann, nee, ich brauche jetzt eine E-Gitarre, ich muss jetzt wirklich E-Gitarre cool. machen.
Bei mir war es die Western-Gitarre nach der klassischen.
Die kam danach irgendwann. Ja. Da habe ich dann irgendwie so eine halbe Gitarre, also was immer blöd klingt, irgendwie ist ja nur eine kleinere Größe, aber heißt halt einfach so. Hatte ich dann auch eine Western-Gitarre, die ich dann mitnehmen konnte. Aber ich habe dann E-Gitarre gelernt irgendwann und dann natürlich Metallica, da kommst nicht dran vorbei. Nothing Else Matters, Enter Sandman. Und dann hier die Soli und sowas.
Ja, ja.
Und da habe ich mich richtig reingefuchst. Das war schon echt richtig cool.
Es gibt eine schöne Doku, also da habe ich jetzt keinen Link oder irgendwie sowas, oder einen Film, glaube ich, zur Entstehung von diesem Album Saint Anger. Von Metallica und wo es auch nochmal natürlich um die Alkoholsucht von James Hetfield ging und wie das Zusammenspiel der Band auch beeinflusst hat und wie schwierig das war, dass die Proben und die Aufnahmen dazu abgebrochen und aber das ist eigentlich, also die Doku ist ganz gut, weil sie natürlich einmal mehr deutlich macht, wie scheiße irgendwie Drogensucht ist, ne? Und wie sehr das dann eben auch, eben dieses Teamplay in so einer Band irgendwie auch beeinflusst, ne? So, ich mach mal weiter mit so Kulturtipps. Ich habe eine sehr schöne Doku gesehen, verlinken wir auch natürlich alles. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Programm es war. Es ist eine dreiteilige Doku über die Neue Deutsche Welle. Ich bin heute sehr cool. Musikalisch. Sehr cool. So über sozusagen Aufstieg, also die Avantgardisten, die so am Anfang standen, auch einstürzende Neubauten und was weiß ich was, dann so die Hochphase der Neuen Deutschen Welle und dann so der Abstieg der Neuen Deutschen Welle, so mit Franziska Menke und Ixi und was weiß ich was allem und Nena, die dann ja aber eigentlich auch sehr erfolgreich noch darüber hinaus lange war. Und das ist sehr cool gemacht. Also ich mag einfach Musikdokumentationen, die auch gleichzeitig so Zeitgeschichte mit einbinden. Und es kommen auch einige der Leute heute sozusagen noch mal zu Wort. Also jemand von den Einstürze-Neubauten, Jim Rakete, was weiß ich. Also es ist auch sozusagen Ost- und Westentwicklung der neuen deutschen Welle dargestellt. Und es ist wirklich sehr, 3x45 Minuten, echt cool. Total nett, unterhaltsam, schön. Auch noch mal ZDF-Hitparade, das war, habe ich ja früher sehr, also habe ich viel geguckt. Das war so meine Zeit auch. Und ja.
Voll schöner Tipp. Also bei Neue Deutsche Welle, die Künstler und Künstlerinnen, die du gesagt hast, die ploppen natürlich sofort im Kopf auf. Bei mir war noch Markus mit
Da. Ja, der kommt auch vor. Der kommt
super,
auch vor.
Weil
der kommt
auch da habe ich auch, weil das ist, da war ich auch irgendwie unterwegs und ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war, ich glaube, irgendwo, das war in New York. Und dann saßen wir da in einem Café. Und auf einmal kommt da.
Das ist aber Trio, das ist nicht Markus.
Da ist von Markus.
Da ist Trio.
Bist du sicher?
Ja, natürlich. Da ist der Hit von, das ist der Hit von Trio.
Jetzt hast
Markus ist Ich will Spaß.
Dann war das Trio. Dann habe ich mich gerade total blamiert, egal.
Stefan Remmler und Trio und so, das ist das, ja, natürlich.
Okay,
das ist mehr meine Zeit als deine, glaube ich.
Aber jedenfalls kam da, als wir da in einem Café saßen. Und es war total, cool, mal guckst du hoch und denkst so, ist gerade irgendwo irgendwie Fehler in der Matrix, weißt du? Ja. Fand ich ganz, ganz spannend.
Nee, ist ja. Echt coole Doku und zum Teil aber auch so ein bisschen erschreckend dann nachher zum Schluss, wer tatsächlich noch mit den Hits von früher heute auf der Bühne steht. Also man denkt so, wow, puh, also loslassen ist auch eine Kompetenz. Also, ne, so, ja. Und manche können es und manche können es nicht so gut. Ja, also das auf jeden Fall großer Tipp. Und dann habe ich noch zwei Ausstellungstipps. Die natürlich sehr örtlich gebunden sind. Ich hatte das große Vergnügen, das Wochenende vor Ostern ein paar Tage an der Schlei zu verbringen, was ganz wunderschön war. Und wer mir folgt, weiß ja, dass ich großer Schleswig-Holstein-Fan bin. Auf jeden Fall war ich im Schloss Gottorf in einer Ausstellung über Christo und Jean-Claude. Wir kennen alle Christo und Jean-Claude. Den meisten ist wahrscheinlich der eingepackte, verhüllte Reichstag ein Begriff, aber die haben natürlich noch ganz viel mehr gemacht. Der Arc de Triomphe wurde verhüllt, ich glaube, nachdem Christo dann auch schon tot war.
Ich wollte gerade sagen, die haben alles Mögliche eingepackt, ne?
Ja, die haben alles Mögliche eingepackt. Das erste war ein VW-Käfer, der da auch tatsächlich steht. Das ist sehr, sehr lustig. Und was sie aber auch gemacht haben, also zwei Sachen, die ich besonders toll fand, die ich wahnsinnig gerne selber gesehen hätte, die haben auf dem Iseo-See ja vor einigen Jahren, vor 10 Jahren ungefähr oder so, da haben die ja so Platten hingelegt, dass man wie so quasi übers Wasser laufen konnte. Über eine große Strecke. Das fand ich großartig. Und dann haben sie im Central Park in New York so orangene Fahnen, also ganz, ganz viele, durch die man so durchlaufen konnte. Und diese zwei Sachen, die fand ich echt ganz, ganz toll.
Jetzt erinnere ich mich gerade an die Bilder, wie man über diesen See laufen konnte.
Ja.
Und auch im Central Park, das hatte so durch dieses Orange, das irgendwie was... was für mich kam, da direkt so was Buddhistisches.
Ja.
Weißt du, was diese Bilder im Kopf losgehen irgendwie, das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun oder ganz sicher sogar. Aber irgendwie, das ist dann der Film, der in meinem Kopf irgendwie abgelaufen ist.
Und also es war natürlich toll, diese Werke, also hauptsächlich natürlich auch Fotos nochmal zu sehen und auch viele Zeichnungen, die Christo gemacht hat, was auch nochmal ganz toll war, irgendwie so diese Ideenentstehung sozusagen auch zu sehen. Aber was ich auch faszinierend fand, und das fand ich schon immer, dieses Künstlerpaar, also diese beiden als Paar und das, wo mir wirklich Gänsehaut kam, die sind exakt am selben Tag geboren. Er glaube ich in Rumänien und sie in Frankreich oder so, die haben denselben Geburtstag. Also nicht nur Tag, sondern auch Jahr, ne? Mhm. Also und ich finde, wenn man die beiden so auch im Fernsehen oder so zusammen gesehen hat, das ist so eine Verbindung gewesen auf so einer Ebene, die man sofort gesehen hat, finde ich, so, dass die einfach nur zusammen auch so sein können, wie sie sind. Ne? Und sie ist ja deutlich vor ihm leider gestorben. Aber das, ich finde die als Paar einfach genial. Also ganz wunderschön. So, und das hat mir an der Ausstellung sehr gut gefallen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Klingt sehr schön.
Dann habe ich noch eine Ausstellung. Darf ich noch? Ich mache es auch
ja,
kürzer.
Ja, natürlich. Nee, alles gut. Alles, was mich
wir
davon
schon
abhält,
ein bisschen auf die Uhr gucken.
Mich wieder aufzuregen. Alles gut.
Ja, ich muss einige Themen von meiner Liste streichen. Wir sind schon wieder hier fast bei einer Dreiviertelstunde. Letztes Wochenende war ich in Berlin in der Nosferatu-Ausstellung.
Okay, cool.
100 Jahre der Nosferatu-Film. Dieser alte, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Werner Herzog kam später. Wie hieß denn der? Murnau. Dieser Film von Murnau war noch ein Stummfilm. Und der hat jetzt 100-jähriges Jubiläum offensichtlich. Und da gibt's hier in Berlin, verlinken wir auch, eine Ausstellung. Und die ist einfach cool gemacht. Also die haben so alte Filmfotos, Filmszenen sehr schön inszeniert und daneben dann quasi auch Bilder von Künstlern, die Murnau offensichtlich als Vorlage genommen hat. Also von dem Maler Alfred Kubin, der sehr viel so ja mystische Dinge nicht Horror, sondern wie heißen das andere, fantastische Bilder, also mit Wesen, die irgendwie nicht menschlich, nicht Tier sind oder wie auch immer, und einfach, oder von Caspar David Friedrich, so bestimmte Szenen als Zitate daneben gehängt, und das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Also es ist einfach eine total angenehme Ausstellung, durch die man gerne geht, die irgendwie ja total spannend, interessant ist und auch angesichts der Tatsache, wie heute ja Filme gemacht werden, wo alles möglichst echt und irgendwie als wenn es das wirklich gäbe und animiert und was weiß ich was, und da wirklich mit krass auch einfachen Mitteln so viel Wirkung erzeugt wurde, ne? Also und dann eben Stummfilm ist natürlich auch noch mal was ganz anderes. Also, zweiter Ausstellungstipp, das war das Feuilleton von meiner Seite.
Ich habe auch noch zwei Tipps, die ich jetzt auch gleich, wenn wir gerade im Tippfieber sind, dann würde ich die auch gleich noch loswerden. Und zwar einmal aus der ARD-Audiothek. Erstmal, ich kann die ARD-Audiothek total empfehlen. Das ist was richtig Cooles. Da sind so viele tolle Podcasts und Features und Hörbücher und alle möglichen Sachen drin. Nutze ich auch total gerne für die Recherche zu verschiedenen Themen, über die ich halt bei den Moderationen, also die bei Moderationsanfragen oder Vorbereitungen zu Trage kommen. Also sehr, sehr spannend. Da habe ich einmal Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Finde ich total spannend. Sowas kriegt mich ja natürlich sofort. Ne? Ist ein Podcast und da ging es jetzt in der Folge, die ich angehört habe, über Reichsbürger, über diese Umsturzfantasien, die da hatten. Was heißt Fantasien? Da gab es konkrete Pläne. Und da wird wirklich mal ganz detailliert beschrieben, was da wie vorgehen sollte, wie dagegen vorgegangen wurde und sowas. Total spannend. Und da gibt es mittlerweile mehrere Folgen. Kann ich sehr empfehlen. Werden wir auch in den Shownotes nochmal reinpacken. Und dann, das weiß ich nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte, unser Boris. Habe ich dir das schon erzählt? Ja, genau. Also habe ich nochmal irgendwie, da wurde die 6. Folge, die kam jetzt noch dazu, das war so ein bisschen die Zeit nach dem Gefängnis. Jetzt wurde nochmal
aufgearbeitet. Also es geht um Boris Becker.
Es geht um Boris Becker, ja. Also unser Boris. Mhm. Ne? Und da kam die 6. Folge jetzt nochmal im Nachgang raus. Und das ist so ein bisschen, was halt passiert ist, nachdem er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dass er nicht wirklich Reue zeigt, dass das doch irgendwie alles an ihm ein bisschen abgeperlt ist. Sehr, sehr spannend, habe ich auch sehr gerne gehört.
Und er wohnt jetzt wieder bei Mama, glaube ich. Ne?
Ja, ja, das weiß ich gar nicht, wo der nochmal wohnt. Okay, gut. Ja. Ja, cool.
Aber wenn du dabei bist, es gibt beim WDR auch in der Mediathek einen Podcast, der heißt Daily Good News, der tägliche Podcast für die tägliche Dosis guter Nachrichten. Und vielleicht ist das auch manchmal nicht schlecht zu gucken, was gibt es denn eigentlich für gute Nachrichten. Also sowas wie Chile schafft die 45-Stunden-Woche ab, ein Forschungsteam findet Mittel gegen die Korallenkrankheit. Also alles so Sachen, die vielleicht manchmal unter dem Radar laufen. So.
Das ist eine perfekte Überleitung. Also als ja, wenn es wirklich gescriptet wäre.
Zu was?
Und zwar zu meinem Wort der Woche, was ich gefunden habe in der auch Frankfurter Allgemeinen, aber in dem Quarterly-Magazin. Mhm. Da gibt es eine Kolumne, die heißt Fragen Sie Frau Haupt. Also die Kolumne heißt, muss man schlechte Nachrichten eigentlich lesen? Und in diesem in dieser Kolumne ist das Wort Doomscrolling. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Und das heißt sowas, also Doom ist da halt irgendwie, steht dann für schlechte Nachrichten, alles Schlimme, alles Böse. Doom-Metal. Genau, Doom. Doom, da gab es auch mal dieses Computerspiel.
Das Spiel, ja, Doom. Das
Spiel gab es auch mal. Ja, und ja. Scrolling, quasi so hier am immer weiter und weiter, weiter schauen und sowas. Und Doomscrolling nennt man den vermehrten Konsum von schlechten Nachrichten, dass man immer mehr lesen möchte. Und dieses Wort kannte ich nicht und fand es sehr, sehr spannend. Mhm. Und in dieser Kolumne ist die Frau Haupt unterwegs bei ihrer Friseurin und ihre Friseurin sagt, sie liest gar keine Nachrichten mehr oder sie schaut gar keine Nachrichten mehr, weil doch immer alles schlecht ist und sowas und die Leute haben doch gar keine Lösung und deswegen muss sie ja auch den Weg nicht begleiten von den Leuten, wie sie keine Lösungen haben, sondern irgendwann schaut sie vielleicht wieder Nachrichten und wenn dann wieder alles gut ist, dann schaut sie auch vermehrt wieder Nachrichten. Mhm. Und die Antwort darauf war dann so ein bisschen, naja, also man muss ja vielleicht nicht alles lesen, aber man sollte immer noch neugierig bleiben und dranbleiben und immer wieder dieses Interesse auch noch zeigen an der Welt, weil sonst ist man, lebt man so schnell in so einer, ich sage jetzt mal, so einer Parallelgesellschaft, ne, wenn man das alles von sich weghält. Und natürlich tut's mal gut, wenn man im Urlaub ist oder wenn ich im Urlaub bin, gucke ich auch, dass ich den Nachrichtenkonsum wirklich deutlich runterfahre und ich schaue auch ganz bewusst, welche Medien ich mir anschaue oder was ich lese. Aber so ganz davon möchte ich eigentlich auch nicht weg, weil dann habe ich immer so das Gefühl, so ich bekomme nicht mit, was gerade so los ist. Und das fände ich eigentlich erschreckender, als die schlechten Nachrichten tatsächlich zu lesen.
Ja, aber das ist natürlich auch ein Phänomen, das ist, glaube ich, also sie spricht hier von ihrer Friseurin. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was es sozusagen quer durch die Bank gibt und ich sozusagen auch in meinem Freundesbekanntenkreis durchaus höre. Also ich gucke keine Nachricht oder ich versuche mich davon fernzuhalten, weil ich habe schon genug sozusagen und ich finde das total nachvollziehbar und gleichzeitig. Also ich kann es nicht, also sowohl beruflich als auch als so wie ich gestrickt bin, kann es nicht. Und sehe das da auch eher so wie du. Also es ist ja auch eine Frage von natürlich auch Teilnahme am Geschehen. Auf der anderen Seite finde ich, ist aber auch natürlich die Frage, wie werden uns auch da wieder Informationen, Nachrichten auch präsentiert. Und es wird natürlich auch immer ganz bewusst darauf gesetzt, dass schlechte Nachrichten sich eher verfangen, dass schlechte Nachrichten eher unsere Aufmerksamkeit erregen, dass die länger uns beschäftigen, dass wir eher danach suchen, sogar nach schlechten Nachrichten. Und die Frage ist auch, ist das die richtige Strategie, um eine Gesellschaft zu motivieren, positiv in die Zukunft zu gucken? Und wir brauchen dieses positiv in die Zukunft zu gucken auch. Also und damit meine ich nicht irgendwie so ein La-La-La, sondern wir brauchen Menschen, die ein Interesse daran haben, diese Welt für die Zukunft zu gestalten. So. Und das schaffst du nicht, indem du permanent die schlechten Nachrichten wiederholst mit null mehr Informationsgehalt. So. Und ja, immer noch mal drin bohrst. Also da sind wir wieder, im Prinzip schließt sich der Kreis jetzt quasi auch ein bisschen wieder zum Anfang, was dramaturgisch auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht ist jetzt gerade für diesen Podcast. Aber also ich finde, da ist wieder die gleiche Thematik.
Ja, total. Also weißt du, auch aus schlechten Nachrichten wenn man dann über Lösungsmöglichkeiten spricht und darüber diskutiert, dann kann man daraus ja noch was Positives mit rausziehen.
Ja.
Wenn man aber, wie du sagst, diese schlechten Nachrichten vielleicht auch noch so irgendwie ketzerisch oder sowas aufbereitet, ne, und da auf neue Schlagzeilen raus ist und sowas und bewusst das darauf anlegt, vielleicht auch über falsche Informationen und alle möglichen Sachen oder in die Schlagzeile auch nur gewisse Ausschnitte reinzupacken und dann im Text das vielleicht alles zu relativieren.
Mhm.
Das ist halt, das ist nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer kippen alles und das macht es dann halt wirklich schwierig.
Ja.
Aber da auch nochmal, ich habe da lange mit Freunden drüber gesprochen in der Woche, eben über dieses mehr über Lösungen sprechen, ja, über Sachen, über die wir gar nicht mehr diskutieren müssen, weil die Themen uns schon so lange beschäftigen und die auch gar nicht mehr rückgängig zu machen sind oder sowas, die beschlossen sind. Da nochmal einfach, warum muss dann immer wieder darüber diskutiert werden, sollen wir das machen oder nicht?
Ja.
Nee, es ist beschlossen, es wurde demokratisch beschlossen, dass das so ist. Dann lass uns über Lösungen sprechen. Mhm. Lass uns da gucken, wie wir da rauskommen. Ja? Wie wir das irgendwie alle hinkriegen, wie wir das gesamtgesellschaftlich hinkriegen und so viele wie möglich da mitnehmen können, anstatt irgendwie doch wieder populistisch versuchen, irgendwie da jetzt, ich möchte nicht sagen, Keil in die Gesellschaft zu treiben, aber alles wieder nur für die eigenen Zwecke irgendwie einzunehmen.
Und ich finde, es ist ein Unterschied, also ob du, ich hatte bei der letzten Podcast-Folge Wir leisten uns Gesellschaft, die ich ja gemeinsam mit dem Soziologieprofessor Berthold Vogel mache. Da hatten wir ja einen Gast zum Thema Verteidigung und Sicherheitspolitik, den Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier. Da haben wir ja darüber gesprochen, wie das Demokratie halt Streit aushalten muss und ne, so. Und ich finde, das, was du jetzt eben gesagt hast, ist aber eben was anderes als Streit. Also ja, ich finde, wir müssen über unterschiedliche Positionen streiten und das muss eine Demokratie aushalten. Aber irgendwann müssen wir sozusagen aus dem Streit auch informationsgeleitet sozusagen rauskommen und es darf nicht immer nur um Positionen sozusagen gehen, sondern dieser Streit nicht um des Streites selbst willen, sondern um möglichst eine Vielfalt an Themen zu erfassen und konstruktiv dann letzten Endes mit einem Thema umzugehen. Und das ist, finde ich, was anderes, eben genau im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade geschildert hast. Ne? Und dann kann aus dem Streit auch sozusagen, können auch dann Lösungen entstehen. Ne? So. Und ich glaube, dass wir da echt noch Nachholbedarf haben an vielen Stellen. Ne?
Total. Also ich bin großer Freund von wirklich einer hitzigen Diskussionskultur.
Ja,
ich mag das total gerne.
Das habe ich gemerkt gerade.
Und man kann sich total gerne streiten. Ich mag das, ja.
Ja.
Ich finde es auch gut, so wenn man in der Sache streitet, wenn es nicht persönlich wird, ja, wenn man dann irgendwie jetzt Personen direkt angreift, sondern wenn es wirklich, wenn man in der Sache streitet, dann finde ich das total gut. Und ich finde auch super, wenn Leute emotional werden und dann merkt man, okay, das Thema berührt die und die machen was. Aber genau wie du sagst, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo die Argumente ausgetauscht sind. Ja? Und da kann man natürlich noch drauf beharren, aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, okay, wie gehen wir jetzt von hier weiter? Sonst wird sich nichts tun, sonst wird sich nichts verändern. Und wir sind in der Demokratie, irgendwann muss es Kompromisse geben, irgendwann muss es Lösungen geben, mit denen beide Seiten oder alle Seiten irgendwie leben können, die vielleicht nicht die Ideallösung für jeden sind, ne? Aber dann muss man dazu halt auch stehen und sagen, okay, damit habe ich vielleicht weniger Schmerz, damit hast du weniger Schmerz, wir gehen in diesen Weg und das ist vielleicht auch die richtige Entscheidung für die Zukunft, für die Gesellschaft, sagen wir mal nach dem aktuellen Wissensstand. Wir können alle nicht wissen, wie es irgendwie dann in Zukunft ist. Aber ja, ne, das ist so, das finde ich, und das fehlt mir so ein bisschen gerade.
Und es passt wunderbar. Und ich weiß nicht, ich hätte zwar noch Themen, Martin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die würden jetzt echt zu weit führen und noch zu lange dauern. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du unbedingt loswerden willst, weil ich finde, das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, passt einfach auch super zu dem Titel unseres Podcasts. Es geht um Fragen und es geht ums Zuhören und letzten Endes geht es darum, daraus konstruktive, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Und vom Fragen und Zuhören darf auch ruhig streitbar sein, aber und das muss nicht harmoniegeschwängert sein, aber immer mit der Frage, und jetzt, willst du noch was loswerden?
Ich habe gerade gedacht, das Bild hängt total.
Echt?
Ja, eben habe ich. Nee, ich habe tatsächlich noch ganz viele, was heißt ganz viele, ich habe hier noch ein paar Themen bei mir draufstehen. Aber wie du sagst, die können wir auch gerne beim nächsten Mal besprechen. Das ist eigentlich, eigentlich ist es rund so, ne?
Eigentlich ist es irgendwie rund, würde ich auch sagen. Ja. Wollen wir uns die fürs nächste Mal aufheben?
Heben wir uns die fürs nächste Mal auf, ja.
Also meine sind auch die Themen, die ich hier habe, ehrlich gesagt nicht an heute oder in 2 Wochen gebunden.
Bei mir ist ähnlich. Also das ist, genau. Oder ihr guckt mal bei uns bei Instagram vorbei, da werden auch nochmal Themen gespielt werden. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, reingucken und auch gerne mitbestimmen und auch gerne mit uns streiten oder untereinander streiten, diskutieren. Das ist alles möglich. Und dann gucken wir mal, welche Themen das nächste Mal dann in den Podcast schaffen.
Ja, und wenn ihr mal einen Wunsch habt, was wir hier diskutieren sollen, sind wir natürlich auch ganz aufgeschlossen, uns dieses Themas spontan anzunehmen. Also auch für Themenvorschläge sind wir total offen. Martin, es war mir wie immer eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen.
Ja, hat großen Spaß gemacht und ich wollte mich gar nicht so in Rage reden. Ha, aber
manchmal
ist es einfach so. Aber da merkt man ja auch, das ist mir persönlich ein wichtiges Thema und es hat mich die Woche wirklich sehr beschäftigt und habe da sehr viel drüber nachgedacht, auch gerade was halt unsere Arbeit angeht, ne? Also das ist, wir sitzen oft oder ich sitze auf jeden Fall oft in Podien und denke mir, okay, und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt, was machen wir daraus, ne? Was entwickelt sich daraus? Und oft kommt es gar nicht zu dem Punkt. Mhm. Und das finde ich immer schade und da habe ich auch für meine Arbeit so ein bisschen mitgenommen. Vielleicht muss ich dann noch mehr drauf beharren, einfach in Diskussionsrunden, dass ich dann versuche, da noch mal mehr den Bogen zu spannen, dass man auch mit was rausgeht aus der Diskussion, ohne nur Argumente getauscht zu haben, sondern vielleicht noch in so einen Lösungsansatz reinzukommen. Mhm. Geht natürlich nicht immer, aber ab und zu geht es und das habe ich für mich noch mal ein bisschen mehr so, hat sich noch mal mehr gefestigt bei mir.
Ja, ich glaube, das können wir uns sicherlich noch mehr auch auf unsere Moderationsfahnen schreiben, da immer mehr und immer wieder auch drauf zu achten, weil darum geht's, glaube ich, gerade. Ich glaube, es ist auch das Zeitfenster für Lösungen.
Ja.
Martin.
Julia.
Schönes Wochenende. Das war's.
Ich wünsch dir auch ein schönes Wochenende. Hat wieder großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.